geistlich hier in Deutschland Gestalt bekommt, mehr und mehr und mehr. Und deswegen auch, dass ich mit dieser Gemeinde immer mal wieder Kontakt haben darf und sehe, wie auch bei euch es anfängt zu sprießen, zu wachsen und zu gedeihen. Ein enormes Vorrecht. Ich bete noch mit uns und dann wollen wir uns auch eine Lehrpredigt anschauen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und danke, Jesus, dass du gesagt hast, Himmel und Erde werden vergehen, aber keines deiner Worte werden vergehen. Du sprichst zu uns Worte, die ewiges Leben und Ewigkeitsdauer haben. Danke, Herr, für dein geschriebenes Wort. Ich bete, Heiliger Geist. Heiliger Geist, in der Bibel steht, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du bei jedem Einzelnen von uns die Worte, die biblischen Wahrheiten lebendig machst und uns hilfst, dass wir das in unserem Leben einbringen können, einen Raum dafür finden. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Und Gott, Vater, wir ehren dich. Danke, dass wir dich loben, preisen, anbeten dürfen, aber auch, dass du unser guter Vater bist und wir deine Liebe und deine Güte erkennen dürfen. Amen. Wir hatten, wie Katharina das schon angedeutet hatte, am Freitagabend und am Samstag den ganzen Tag ein Seminar zum Thema Eintritt in die geistliche Welt oder unsere Autorität in der übernatürlichen Welt für die, die am Seminar dabei waren. Ich habe das dann gestern nicht gesagt. Hoffentlich habt ihr euer Skript dabei. Diese Lehrpredigt kommt aus der letzten Seite. Ja, das machen wir alles, dass das gut wird. Super. Dankeschön. Und unter anderem war mein Ziel mit der Lehre, dass wir eine Perspektive bekommen, was spielt sich unter anderem alles ab in der unsichtbaren Welt. Und dann vielleicht die nächste Frage ist ja, und was bedeutet das für uns und wie können wir damit umgehen? So haben wir einige Prinzipien miteinander angeschaut und wir wollen in besonderer Weise aus dem Leben, dem Wirken des Propheten Daniel dann eine Anwendung heute miteinander anschauen und schauen, was wir davon lernen können für unser eigenes Leben. Deswegen der Titel, das Fürbittegebet des Propheten Daniel. Ist ein bisschen unscharfer Titel, man müsste es vielleicht präziser formulieren. Ein Fürbittegebet des Propheten Daniel. Der Prophet Daniel ist in besonderer Weise gekennzeichnet durch ein ganz intensives prophetisches Gebetsleben. Also ein Fürbittewirken, das gekennzeichnet wurde von prophetischen Eindrücken. Deswegen ist das nicht das Einmalige, sondern eines von vielen. Und ich habe da eine Folie mitgebracht. Ach ja, einmal fragte mich ein Pastor, hast du dir mal vorgestellt, eine Predigt zu halten in einem Gottesdienst ohne Folien? Sag ich, an diesen Tag möchte ich nicht denken. Das kommt ein bisschen geprägt durch meine Lehrtätigkeit, dass ich das leichter finde, manche geistliche Wahrheiten bildhaft darzustellen. Wir haben uns besonders am gestrigen Tag damit befasst, dass wenn man verschiedene Bibelstellen genau anschaut, dann muss ich mal schauen, wo ich hier stehe, dass ihr noch die Folien gerade sehen könnt. Die Bibel lehrt uns, dass da drei Bereiche in der Himmelswelt sind. Und vielleicht der bekannteste ist der dritte Himmel. Und Paulus spricht davon, 2. Korinther, dass er weiß von jemandem, der in den dritten Himmel unterrückt war, möglicherweise war es selber. Und das ist das Paradies. So könnte man sagen, der dritte Himmel beschreibt den Wohnort Gottes. Und dann besonders im Buch der Offenbarung lesen wir von einer Formulierung, die ist leider in der Luther- und Elberfelder Übersetzung nicht sehr präzise wiedergegeben wird. Dort ist die Rede von einem mittleren Himmel. Und wenn man das Buch der Offenbarung aufmerksam liest, spielen sich ganz viele der Konfliktsituationen, die im Buch der Offenbarung geschildert werden, die spielen sich im mittleren Himmel ab. Auch schildert uns das Buch der Offenbarung vielleicht in Offenbarung 4 und 5 und auch an anderen Stellen, schildert uns das Buch der Offenbarung, wie es im Thronsaal Gottes aussieht. Also dass es hier relativ leer aussieht, das ist einfach mal nur so eine grafische Darstellung. In Wirklichkeit könnte man sich vorstellen, hier sind die 24 Ältesten um den Thron und Myriaden von Engeln und bereits Heiligen in Gottes Gegenwart, die ihn loben und preisen und anbeten. Also im dritten Himmel ist eine Welt des absoluten Friedens, des Lobes, des Preises, der Anbetung Gott dem Allmächtigen und Jesus zu seiner Rechten. Aber der mittlere Himmel, das ist eine durch und durch konfliktreiche Zone. Und gewisserweise könnte man sagen, denn der erste Himmel, der beginnt hier auf dieser schwarzen Linie dargestellt, auf der Erdoberfläche und schließt den sichtbaren Himmel ein. Und dieser mittlere Himmel, den nehmen wir im Großen und Ganzen lehrmäßig nicht so ohne weiteres wahr. Dann muss man schon genau schauen. Und viele Dinge, die unser Leben auch hier jetzt im Jetzt und Heute stark prägen, werden gekennzeichnet von den Konflikten, die in diesem mittleren Himmel abspielen. Nun, für heute habe ich nicht Zeit, um die Bibelverse alle herzuholen. Die haben wir uns dann in den letzten Tagen angeschaut. Ich male das mal so. Der Bereich von der Erdoberfläche bis an die Grenze von Gottes Himmelswelt. Das ist eine Konfliktzone. Und die ist der Bereich Satans, wo Satan herrscht. Und man muss schon sehr genau in der Bibel nachschauen, um diese Fakten alle zu sehen und zu finden. Und so haben wir dann gestern damit Zeit verbracht, biblische Beispiele, biblische Verse hinzuzuziehen. Aber für heute wollen wir das alles zunächst einfach mal als gegeben annehmen. Gott in seine Welt, seine Heidewelt, seine siegreiche Welt, seine Welt des Lobes, der Anbetung und Preis. Und wir hier auf Erden. Und hinter diesem oder aus dieser Perspektive gesehen, lesen wir jetzt mal einen Bericht von dem Propheten Daniel. Daniel 10, Vers 2. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Nun muss man sich fragen, warum hat Daniel getrauert? Es ist aus unserer modernen christlichen Perspektive ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Aber in den Tagen vom Alten Testament, sprich in den Tagen von Daniel, war Jerusalem das geistliche Zentrum. Und in Jerusalem war der Tempel und das war der absolute Fokuspunkt von dem geistlichen Zentrum. Und so war jeder Israelit fokussiert auf Jerusalem und in Jerusalem auf den Tempel. Und es war tatsächlich auch so, dass jeder Israelit ging einmal im Jahr zum Tempel, um dort Gott anzubeten. Und durch Nebukadnezar wurde die Stadt zerstört und der Tempel zerstört und das ganze Heiligtum vernichtet. Und nicht nur das, sondern Daniel war mit einer von ganz vielen Menschen, die dann verschleppt wurden nach Babylon. Und die innere Krise, die diese verschleppten Israeliten geistlich durchschritten haben, ist für uns nur schwer nachvollziehbar, dass ihre geliebte Stadt Jerusalem zerstört da liegt und ihr geliebter Tempel zerstört da liegt. Und nun ist die nächste Frage, und wo ist Gott jetzt, der doch im Tempel wohnt und der Tempel ist zerstört und wie ist unsere Beziehung mit dem Herrn jetzt einzustufen? Also eine echt nationale Katastrophe von einem Ausmaß an Dimensionen, die wir nur begrenzt heute nachvollziehen können. Und deswegen, er trauert um seine Stadt, er trauert um den Tempel, er trauert um die Beziehung mit Gott, er trauert um sein Volk, die alle verschleppt sind und sitzt nun in der Ferne und betet in Fürbitte. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht, weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund und ich salbte mich nicht, bis 3 Wochen um waren. Und am 24. des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel. Also wenn man die Geografie ein bisschen genauer anschaut, die Babylonier hatten neben dem riesigen Fluss, dem Euphrat, hatten sie wie so einen Seitenkanal gegraben. Und das war der Hiddekel und dort wurden die meisten Gefangenen aus Israel angesiedelt. Und ich erhob meine Augen und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung und es blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entschnellung und ich behielt keine Kraft. Zitternd stand ich auf. Und er, das ist dieser Engel, sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Vielleicht nur so nebenbei mal. Fasten ist nicht nur eine Form, sich zu knechten, es ist eine Form der geistlichen Demütigung. Das heißt, ich demütige mich vor Gott. Und was sagt die Bibel? Wer sich selbst demütigt, der wird erhöht werden. Darf ich dich mal fragen, wann hast du zuletzt dich auf diese Weise vor Gott gedemütigt? Aber darüber reden wir vielleicht mal ein anderes Mal. Wir malen jetzt erstmal, was hier sich abspielt. Hier ist Daniel. Und er sagt, dass er 21 Tage lang betet. Und nach 21 Tagen erscheint ihm dieser Engel dort, er beschreibt es genau, dort, wo er an dem Fluss ist, und sagt: Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Am ersten Tag wurde sein Gebet erhört. Ich hoffe sehr, dass was wir hier aus Daniel lernen, zu deinem und zu meinem Herzen spricht. Besonders wenn es nicht nur mehr darum geht, was in meinem eigenen persönlichen Leben sich abspielt, sondern darüber hinaus in unserer ganzen Gemeinde oder in unserer Stadt oder in unserer Region. Und Daniel hat für die ganze Nation Israel in Fürbitte gemacht, als er eingetreten. Und hier steht, am ersten Tag wurde sein Gebet erhört. Und dann steht hier, also jetzt versuche ich einen Engel zu malen. Ich habe immer Mühe, egal wie ich es versuche, da kommt immer ein Herbstblatt bei raus. Ich male hier nochmal einen herbstblätterigen Engel. Nach 21 Tagen kommt der Engel zu ihm. Sind deine Worte erhört worden? Und um deine Worte willen bin ich gekommen. Dann Daniel 10, Vers 13. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt das Gesicht für ferne Tage. Er sagt, am ersten Tag wurde er gesandt. Und nach 21 Tagen kam er erst an. Was wir hiervon mitnehmen können, ist, es gibt also zwei unterschiedliche Schwerpunkte. Das eine ist, wenn wir anfangen zu beten, wie lange dauert es, bis Gott uns erhört? Und das zweite ist, wie lange dauert es, bis die Antwort bei uns ankommt? Und ganz offensichtlich, laut diesem Bericht von Daniel, liegt da eine ziemliche Diskrepanz dazwischen. Jemand hat mal darauf hingewiesen, ein Kommentator, dass dieser Bericht von Daniel der steht mehr oder weniger einmalig da. Es gibt nicht noch einen vergleichbaren Bericht. Wir würden gerne mehrere solche Berichte in der Bibel bekommen. Und so müssen wir aus dem Bericht von Daniel sozusagen alles herausholen, was herauszuholen geht, und schauen, wie wir das bei uns anwenden. Besonders wenn das geht um, ich schreibe es nochmal ganz bewusst, Fürbitte für das Land. Also mehr als nur ich und mein Leben, Fürbitte für die Gemeinde, Fürbitte für die Stadt, Fürbitte für die Region, Fürbitte für das ganze Land. Da ist es wohl so, dass dort größere Mächte im Spiel sind als nur ich und mein kleines persönliches Leben. Und Daniel bekommt diese Botschaft von diesem Engel: Am ersten Tag wurde dein Gebet erhört. Und ich bin gesandt worden, um dir von Gott das zu sagen. Und das hat 21 Tage gedauert. Und nun macht er eine Aussage, die, wie ich schon sagte, mehr oder weniger einmalig in der Bibel steht. Und es wird auch nur so knapp berichtet. Er sagt: Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Nun hilft das, dass Daniel hat verschiedene Königreiche überlebt. Also als er verschleppt wurde aus Jerusalem, da war das babylonische Reich unter dem Nebukadnezar. Und inzwischen ist dann Nebukadnezar gestorben und sein Sohn hat übernommen und der hat es auch nicht lange überlebt. Und dann kamen die Medo-Perser. Das heißt, die Himmelswelt, das sagt uns jetzt hier dieser Engel, die wurde beherrscht von dem Fürst von Persien. Und nun musste dieser Engel, der von Gott gesandt wurde, der musste durch diesen Bereich durch zu Daniel, der jetzt noch immer in Babylonien lebt, aber unter der persischen Herrschaft ist, und da ging es nicht durch. Jemand hat es mal so formuliert: Es ist erstaunlich, dass das Gebet eines Mannes hat ganze kosmische Kräfte in Bewegung gesetzt und sagt: Hier ist der Fürst, Engelsfürst Michael, also noch ein Herbstblatt Engel. Michael wird als einzigster in der Bibel genannt als der Erzengel. Erz ist ja die deutsche Version von der oberste Engel oder der General unter den Engeln oder der Herrscher unter den Engeln oder der Anführer unter den Engeln. Und die wenigen Male, wo Michael ganz bewusst genannt wird, da kann man daraus schließen, dass sein hauptsächlicher Wirkungsbereich ist dieser mittlere Himmel, der bis auf die Erde geht. Und was dieses Modell uns vielleicht helfen könnte, ist, das Buch der Offenbarung nochmal ganz neu in Angriff zu nehmen. Das Buch der Offenbarung, das ist wohl eines der schwierigsten Bücher im Neuen Testament zu verstehen, weil da ganz intensive Symbolik verwendet wird. Und man weiß nicht, wann kann man das buchstäblich nehmen, wann ist es eine reine symbolische Aussage. Aber immer wieder kommen da Zornesschalen und Donner und vieles mehr. Und das spielt sich im größten Teil im mittleren Himmel ab. Das heißt, Gott gibt einen Auftrag und wo dieser Auftrag aufgeführt wird oder Auswirkungen hat, ist hier im mittleren Bereich. Und hier ist Satans Herrschaftsbereich. Das finde ich in diesem ganzen Kontext so die unerquicklichste Realität. Das heißt, zwischen uns auf Erden und Gottes total wohltuendes himmlisches Reich, dem Paradies, Also, dass der Satan nicht irgendwo hier unter der Erde in der Hölle sitzt, sondern er sitzt genau zwischen uns und Gott und beherrscht diesen Bereich. Und laut Daniel oder dem Bericht, den Daniel dann bekommt, ist das scheinbar relativ leicht für unsere Gebete, um durch dieses Feindesland hindurchzukommen. Aber dass es relativ schwer ist, dass Gottes Antwort zu uns kommt. Nun, warum sich das so verhält, weiß ich nicht. Aber so ist das laut diesem Bericht. Und es hat dann wohl bei den Engeln eine hierarchische Struktur. Die haben wir gestern angeschaut. Ein ziemlich, sag mal, mühseliges Studium. Und Michael ist der Erzengel, der ist der Oberste. So kann man sagen, Michael ist der Generalfeldmarschall von Gottes Engeln und er mit seinen Streitkräften wirkt in diesem zweiten Himmel. Und Satan mit seinen Engeln wirkt auch in diesem Bereich. Und so gibt es einen riesen Konflikt zwischen diesen beiden Parteien. Und er sagt, der Fürst von Persien, wie ich schon sagte, dieser Bericht von Daniel steht einmalig so in der Bibel. Es gibt nicht einen zweiten Bericht und das macht es für uns schwierig, um da wirklich in die Tiefe hineinzugehen. Es scheint wie folgt, dass über jedem Land ein Engel herrscht. Da haben wir jetzt den Fürst von Persien, das heißt, die geistliche Welt über Babylonien wurde, was ja mittlerweile im Natürlichen die Herrschaft von Persien jetzt über sich hatte. Nebukadnezar lebte nicht mehr und die Perser haben dieses ganze Gebiet beherrscht. Und der Fürst von Persien ist sozusagen von Satan eingesetzt als die höchste Autorität. Und nun kommt Gottes Antwort auf Daniels Gebet und die kommt hier nicht durch. Und es hat einen Kampf von 21 Tagen gedauert, bis endlich die Antwort kam. Und nicht nur das, der Engel selber hatte nicht die geistliche Autorität, um das zu bewirken, sondern er brauchte die Hilfe von Michael. Und dann lesen wir weiter. Da sprach er, hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Und wir wissen, die vier großen Reiche, die gegen das Ende vom Alten Testament die ganze Welt dort bestimmt haben, war Babylonien, Medopersien, Griechenland und dann Rom. Also war schon Babylonien nicht mehr da, jetzt war der Prinz von Persien, der Fürst von Persien da und er sagt, hiernach kommt der Prinz von Griechenland. Das sind also nacheinander die Weltreiche, die den Mittelmeerraum bestimmt haben. Aber für uns ist das jetzt geistlich gesehen interessant, dass also die weltliche Herrschaft auf Erden, die hatte irgendwie ein Spiegelbild in der Himmelswelt, Griechenland. Und dieser gute Engel sagt jetzt, nun muss ich zurück und jetzt warten da Probleme auf mich. Wenn ich zurückkomme, dann muss ich noch bei diesem Fürst auch noch vorbei. Was können wir daraus lernen? Für uns. Erstens, Gott erhört unsere Gebete schnell, am ersten Tag. Zweitens, das Problem liegt also weniger an uns, sondern an dieser Konfliktzone, die zwischen uns und Gott liegt, dass seine Antwort zu uns länger dauert, als was wir wohl erwartet haben. Und 21 Tage klingt so wie eine kritische Zeit. In der Zeit musste Daniel beten und beten und beten und beten. Nun scheint es, dass weil er so anhaltend gefastet und gebetet hat, dass seine Gebete hatten einen Einfluss auf das Wirken von den englischen oder engelsmäßigen Streitkräften. Das ist für uns ein ziemlich gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Hätte er vorher aufgehört, dann müsste irgendwie Michael mit seinem Kampf den Kampf einstellen. Das heißt, wir haben die Frage, warum muss ich beten und beten und beten und beten und beten und es endet sich offensichtlich nichts oder nicht Nachvollziehbares. Und er musste 21 Tage beten und in diesen 21 Tagen gab es wie einen kosmischen Kampf in der unsichtbaren Welt. Und dieser Kampf wurde gestützt oder gegründet, wie könnte man das sagen, durch das Gebet von Daniel. Und was ich noch bemerkenswert finde, wie viele Leute haben hier unten gebetet? Eine. Und was ist hier oben geschehen? Die ganze Himmelswelt ist aufgewühlt. Das ist wie in keinem Verhältnis, dass eine Person betet und die gesamte Himmelswelt, die kommt dann irgendwie in Bewegung. Stell dir vor, wenn es mehrere Leute sind, die beten, was sind dann die Auswirkungen? Vielleicht noch so ein Beispiel. Also einige von euch wissen vielleicht ein bisschen Bescheid über die Erweckung in Argentinien. Die war so schätzungsweise Ende der 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre, so ungefähr in der Zeit. Und da hat ein Mann mal in einem Buch geschrieben, er war in einem Gespräch mit Omar Cabrera. Omar Cabrera war einer von vielleicht 4 oder 5 geistlichen Leitern in Argentinien. Und der hat ihm 2 Sachen erklärt. Wie ist diese Erweckung in Argentinien geistlich vorbereitet worden? Er sagte, sie bekamen als Leiter von Gott den Eindruck, wer die nächste Stelle ist oder wer der nächste Ort ist, wo sie eine Evangelisation durchführen wollten. Und wie würden wir eine Evangelisation durchführen? Also wir würden einen schönen Saal mieten und dann ganz viele Poster aufhängen und dann würden wir noch einen ganz vollmächtigen Evangelisten herholen und sagen, so, jetzt laden wir dich ein und wir würden es in der bekannt machen, der Stadt, diese Person kommt zur Evangelisation und dann hoffen wir, dass ganz viele Leute erstmal herkommen zur Veranstaltung und auch zum Glauben kommen. Aber die Argentinier, die haben anders gemacht. Die sind an diese Stadt dann gegangen, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat und haben angefangen zu fasten und zu beten und zu fasten und zu beten. Und nun muss man mal zwischen den Zeilen genau lesen, was die dann berichten. Die haben gesagt, nach etwa 21 Tagen haben die Mächte über diese Stadt, sind die in Konfrontation ihnen gegenüber aufgetreten. Und dann haben die noch mehrere Tage gebetet, bis diese Mächte entmachtet waren. Und danach haben sie dann einen Saal gemietet und sie haben ein paar Plakate aufgehängt und am ersten Tag sind da gleich mehrere tausend Leute zum Glauben gekommen. Das heißt, sie haben erst die Himmelswelt vor Augen gehabt und dann die natürliche Welt. Und dann erzählt dieser Mann, der dieses Buch geschrieben hat, dass der Omar Cabrera hat ihm gesagt, das war ein Nordamerikaner, der sagt er, ihr Nordamerikaner streckt euch nach Erweckung aus. Aber ich möchte euch sagen, wenn, das muss man hören von einem Mann, der wirklich weiß, wovon er redet, wenn ihr Nordamerikaner lernen könntet mit den Engeln, zusammenzuarbeiten, dann werdet ihr erleben, was wirkliche Erweckung bedeutet. Ihr sollt lernen, mit den Engeln zusammenzuarbeiten. Und das sagt der Omar Cabrera, der einer von den vielleicht 5 oder 6 Leitern in der argentinischen Erweckung war. Diese Aussagen, die berühren mich so sehr, dass ich sage, Herr, ich habe noch nie sowas gehört, wir sollen lernen, mit den Engeln zusammenzuarbeiten. Daniel, gut, ich will nicht sagen, er hat zusammengearbeitet, sondern der Engel, Entschuldigung, kam zu ihm. Das heißt, er hat gebetet und dann geschah etwas in der unsichtbaren Welt und Michael musste eingeschaltet werden und dann hat dieser Engel überhaupt dem Daniel diese Botschaft überbracht, was dann mit dem Volk Israel werden wird. Nun frage ich mich, und das ist eine Frage, die ich mir sehr ernsthaft stelle, Herr, was heißt das mit den Engeln zusammenzuwirken? Ganz konkret, wie sieht das aus? Und das ist mit einer der Gründe, warum ich mich um das Thema Engel kümmere. Bin nicht so begabt, dass ich die unbedingt sehe, aber ich hole dann eben Leute her, die davon mehr verstehen als ich. Und dass diese Erweckung, die dann durch Daniel ausgelöst hatte, hatte Folgen für das ganze Volk Israel. Ich möchte noch einen Gedanken hinzufügen, und der ermutigt mich auch in gewisser Weise. Es gibt zwei Personen in der Bibel, die zwar an unterschiedlichen Stellen in der Bibel ihr Leben berichtet wird. Das eine ist Daniel und der andere ist Nehemia. Nehemia hat grobweg gesehen eine Generation nach Daniel gelebt. Und von Nehemia, also wann hast du zuletzt das Buch Nehemia gelesen? Da gibt es so interessante Berichte. Also er ist in Babylon bei dem König Kyros, und da hört er den Bericht, dass es in Jerusalem gar nicht gut aussieht, und er ist sehr traurig und er weiß, in der Gegenwart des Königs darf ich nicht traurig sein. Und dann versucht er das irgendwie nur zu mimen, aber der König erwischt ihn dann trotzdem dabei und er hat nur kurz vorgebetet, Herr, bitte hilf mir und gib mir Gunst bei dem König. Und dann fragt ihn der König, ja, was ist los? Sagt er, mein Volk und mein Glaube und alles da, meine Stadt, alles ist vernichtet, sagt der König, ja, das ist ja schlimm. Sag mir, was möchtest du gerne haben? Klingt wie Schlaraffenland. Denn, was wir nur begrenzt nachvollziehen können, Jerusalem und der Tempel war die teuerste Stadt der Antike. Was da an Tonnen von Gold, Silber, Bronze und anderen Edelsteinen dort angehäuft waren, alle Nationen, Ägypten, Babylonien, Griechen, alle, die haben ihren Blick auf den Tempel gehabt. Das wollen sie haben, diese Tonnen von Gold. Und wer das dann geschafft hat, war Nebukadnezar. Das heißt, der ganze Krieg ging darum, um den Tempel zu zerstören und diese Massen an Gold nach Babylon zu schleppen. Und eine Generation später, oder zwei oder drei, da sagt dann der König Kyros sagte zu Nehemia, sag mal, was möchtest du? Sagte, ich möchte den Tempel aufbauen. Ja, kein Problem, ich gebe dir das alles wieder und brauchst du noch Hilfe und Reiter und alles und bau das alles auf, dass du und dein Volk wieder aufgebaut wird. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Aber so war das. Und wenn man das Buch Nehemia liest, erst dann nach Jerusalem und hat mit klugem Management die Stadt wieder aufgebaut. Und die eine Familie hat hier aufgebaut und die eine. Und dann muss man lesen, also ich musste oft schmunzeln, den ganzen Tag managt und tut und machte und abends, kurz bevor er schläft, ach ja, Herr, vielen Dank für den schönen Tag und bitte vergiss nicht, was ich alles für dich Gutes getan. Legt sich hin und schläft. Also das war sein ganzes Gebet, so 3 Minuten, bevor er eingeschlafen ist. Was möchte ich uns damit sagen? Zwei Leute, die das Volk Israel maßgeblich geprägt haben. Der eine, Daniel, der hat gebetet und gebetet und gebetet und gebetet, hat die Engel gesehen und das Ergebnis von seinen Gebeten hat er nicht wirklich erlebt. Man weiß nicht, er ist wahrscheinlich irgendwo in Babylon gestorben. Und ein zweiter, der tut und tut und tut und tut und hat kaum Zeit zu beten, nur bevor er zu Bett geht, sagt er, Herr, ach bitte, danke für den schönen Tag und bitte vergiss nicht, was ich Gutes getan habe. Ja, und dann schläft er und morgen macht er genauso weiter. Das heißt, der eine betet und betet und betet und betet und tut sehr wenig. Und der andere tut und tut und tut und tut und betet sehr wenig. Ich sehe das als zwei Optionen. Wo möchtest du mitwirken? Möchtest du beten und beten und beten und beten oder möchtest du tun und tun und tun? Es ist wahrscheinlich nicht entweder oder, aber es hat bestimmt zu tun mit Berufung. Dass einige haben eine Berufung zu beten und zu beten und zu beten. Ein Begriff, den ich mir mal abgeguckt habe bei Larry Lee. Wisst ihr, wer Larry Lee? Der ist vielleicht heute nicht mehr so ein bekannter Mann, das war so in den 90er Jahren. Der hat mal erzählt, als junger Pastor wurde eingeladen für eine Evangelisation und wo irgendwo in den USA und musste viele Kilometer weit fahren, weit fliegen und kam dann in diese Stadt und da war eine Jugendveranstaltung Und die hatten es aus irgendeinem unerklärlichen Grunde, hatten sie es in einem Kloster in Amerika. Und dort in diesem Kloster war diese große Jugendveranstaltung. Und er war nun der Hauptsprecher. Waren alles so junge, fitte Leute da, so mehrere Hunderte, vielleicht 1000 Leute oder mehr, die da zusammen versammelt waren. Und er sagte, als er dahin kam an dem ersten Tag, da waren die Nonnen im Kloster, die haben dann zu ihm gesagt, können wir dir helfen, du machst den Lobpreis hier und du predigst, können wir deine Gitarre für dich stimmen? Ja, ja, okay, wenn Nonnen die Gitarre stimmen, wird sicher eine gute Sache. Dann haben sie in einen Nebenraum geholt und diese 3, 4 total süßen, feinen Nonnen, die haben dann seine Gitarre schnell für ihn gestimmt und gesagt, und können wir noch für dich beten? Ja, für dich beten auch. Da hat sich da hingesetzt und diese 4 Nonnen haben ihre Hände auf ihn gelegt und ihn gesegnet. Und den nächsten Tag, als er dann wieder hinkam zu der nächsten Veranstaltung, da hat er gleich geguckt, wo sind die Nonnen? Also hier ist meine Gitarre, bitte stimmt sie mir. Die haben sie schnell gestimmt. Und was haben die Nonnen gemacht? Wieder für ihn gebetet und ihnen Hände aufgelegt. Und es sind viele 100 junge Leute zum Glauben gekommen. Und als er dann im Flugzeug sitzt, nach Hause zu fliegen, da dachte er sich, dann werden die Leute zu Hause fragen, ja, wie war denn diese Veranstaltung mit jungen Leuten? Dann würde er sagen, ja, eigentlich gar nicht schlecht. Sag ich, was heißt nicht schlecht? Ach, sagt er, nur so ein paar 100 junge Leute zum Glauben gekommen. Und wie er sich nun so seine Antrittsansprache zu Hause da vorbereitet und wie er dann das so sagen würde, ja, das ist ganz gut gegangen, so nur ein paar 100 Leute zum Glauben gekommen. Da sagt der Herr zu ihm, einen Moment mal, das sagt er es auf Englisch, man kann es auf Deutsch nicht so gut sagen, ich möchte nur, dass du eines weißt, diese 4 lieben Nonnen, they prayed the price. Das ist ein Wortspiel. They prayed the price. Kann man nicht so ganz sagen, sie haben den Preis im Gebet bezahlt. Du kamst dahin, dass sie deine Gitarre gestimmt haben, das war nur der Vorwand. Sie wollten eigentlich für dich beten. Die haben monatelang diese jugendliche Veranstaltung in Gebet getragen. Und sie haben nur gewartet, bis du kommst. Und sie wollten eigentlich nur an dich herankommen. Deswegen haben sie deine Gitarre gestimmt. Und sie haben jeden Abend für dich gebetet. Sie haben den Preis bezahlt im Gebet. They prayed the price. Er war so schockiert. Ich weiß nicht, wie er dann zu Hause angekommen ist, aber mit ganz großer Demut zu sagen, Herr, bitte hilf mir, die richtigen Worte zu finden. Als seine Freundin gefragt hat, sagte ich muss ehrlich sagen, ich kam nicht wirklich vorbereitet hin, aber da waren Nonnen und die haben jeden Tag für mich gebetet. Und deswegen sind da mehrere 100 junge Leute zum Glauben gekommen. Jetzt auf Daniel angewendet. Dankeschön. Die 2 Leute, die zusammengearbeitet haben, waren Daniel und Nehemia. Was hat Daniel getan? He prayed the price. Das ist die Botschaft. Pray the price. Normalerweise würde man im Englischen sagen, pay the price, heißt zahle den Preis. Aber das kann man eigentlich, das ist ein Wortspiel, das der Herr dem Larry Lee gesagt hat. Einige von uns werden den Gebetspreis zahlen und werden im stillen Kämmerlein beten und beten und beten 21 Tage und mehr. Und die ganze Himmelswelt wird sich in Bewegung setzen und andere von uns werden tun und tun und tun und wir gehen hin und stellen die Plakate auf und holen die Leute her und frag den Herrn, wo ist dein Einsatzbereich? Ist er pray the price oder ist er do the do? Wir brauchen wohl beides. Darf ich noch eine Geschichte erzählen oder muss ich jetzt Amen sagen? Noch eine kurze. Es gibt noch ein zweites Beispiel, das mich ähnlich motiviert. Und das ist Smith Wigglesworth. Und Rhys Howells. Wer hat schon mal von Rhys Howells gehört? Es gibt ein ganz tolles Buch, ich weiß nicht, ob es im Deutschen gibt, im Englischen, Rhys Howells Intercessor. Fürbitte. Der war ein Mann, der so vor dem Zweiten Weltkrieg bis in den Zweiten Weltkrieg hinein gebetet und gebetet und gebetet hat. Und wenn man sein Buch sehr genau liest, kann man sehen, dass durch seine Gebete maßgebliche Veränderungen im Zweiten Weltkrieg hervorgerufen wurden. Und der Smith Wigglesworth ist ein Mann, der durch die Lande gezogen ist und hat einen ganz bemerkenswerten Heilungsdienst und evangelistischen Dienst gehabt. Und durch ihn sind ganz viele Menschen geheilt, aber auch ganz viel Gutes getan. Ein Mann des Power Gottes. Dann hat jemand mal zu Smith Wigglesworth gesagt, also Smith Wigglesworth und Rhys Howells haben zeitgleich gelebt in England. Und dann sagte jemand mal zu Smith Wigglesworth, also Mr. Wigglesworth, haben Sie gehört, dass der Rhys Howells, der hat so lange gefastet und gebetet, bis er von Gott 100.000 Pfund bekommen hat, um dieses Waisenhaus aufzubauen. Und damals in 1930 muss 100.000 Pfund muss ein Vermögen gewesen sein. Und der Rhys Howells, der hat gebetet und gebetet und gebetet im Stil von Daniel ohne Unterlass. Und Gott hat ihm auf übernatürliche Art diese 100.000 Pfund zukommen lassen für ein Waisenhaus. Er sagte, Mr. Wigglesworth, haben Sie gehört? Der Rhys Howells, der hat monatelang gebetet und Gott hat 100.000 ihm geschenkt. Da sagt der Smith Wigglesworth nur, das scheint nicht mein Dienst zu sein. Hat mich irgendwo ein bisschen beruhigt. Das heißt, er konnte für sich feststellen, es ist nicht mein Auftrag, um Tag und Nacht und Tag und Nacht zu beten, zu beten, zu beten, zu beten, bis 100.000 da sind. Aber er ist hingegangen und durch ihn sind hunderte tausende Menschen zum Glauben gekommen und genauso viele geheilt worden. Und er konnte das für sich wahrnehmen und sagen, dieses viele Beten, that doesn't seem to be my ministry. Aber er ist nicht lahm gewesen, sondern er hat dann kräftig evangelisiert. Und davon nehme ich für mich dieses mit, einige von uns haben oder werden bekommen eine Daniels Berufung, die vermutlich in den Augen der Öffentlichkeit nicht weiter auffällt. Und dass Gott dir den Auftrag anvertraut, im stillen Kämmerlein zu beten, zu beten, zu beten. Aber was wir ermutigend bei Daniel sehen, durch seine Gebete wurde die gesamte Himmelswelt in Aufruhr gebracht. Und eine andere Person, das ist der Nehemia, der hat das mitbekommen als Segen. Es war schon alles geklärt und als er auf der Bildfläche erscheint, da konnte ihm der Kyrus sagen, ja, was möchtest du? Ich sagte, ich möchte alles wieder zurückhaben. Kein Problem, baue es mal alles wieder auf. Menschlich gesehen klingt das wie Schlaraffenland. Aber wenn der geistliche Preis gezahlt ist, dann wird das Doing the Do einfacher. Könnt ihr das verstehen? Ich möchte mit uns beten. Vater, in deinem Wort sagst du, dein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Aber danke, Heiliger Geist, du gibst uns Erkenntnis, Verständnis, damit das nicht weiter so sein braucht. Du gibst uns Einsicht in die unsichtbare Welt. Paulus sagt, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern das Unsichtbare. Heiliger Geist, ich bete, dass du in jedem Einzelnen, wie wir hier versammelt sind, in unseren Herzen wirkst und uns vielleicht noch mehr eine Bestätigung gibst. Haben wir eine Gebetsberufung, beten, 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 beten in Fürbitte, oder haben wir eine Tu-Berufung, wie in mir, wirklich handeln, auftreten, Dinge umsetzen? Ich bete, Heiliger Geist, dass keiner sich unter Druck gesetzt fühlt. Sondern Herr, wir möchten in deinem Reich wirksam sein, gemäß unserer Begabung und gemäß unserer Berufung, Herr, dass dein Reich in dieser Stadt sichtbar wird und erlebbar wird. Und Herr, ich rufe deinen Segen aus über diese Gemeinde. Danke den Weg, den du diese Gemeinde schon geführt hast. Danke, Herr, in verschiedenster Weise ganz praktische, aber auch geistliche Segnung, die wir als ganze Gemeinde bislang erleben durften. Und ich bete, Herr, dass da noch mehr diese differenzierten Begabungen von dir, Herr, initiiert und auch von dir inspiriert und kraftvoll in Wirkung gesetzt werden. Vater, ich rufe über diese Gemeinde aus, dass Fürbitte von dir berufen werden, Männer und Frauen, die im Verborgenen tagelang, wochenlang in Fürbitte eintreten, für dein Reich in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie ähnlich wie Daniel das wahrnehmen können. Was geschieht durch ihre Gebete, dass die gesamte Himmelswelt in Bewegung kommt? Aber in ähnlicher Weise bete ich wie Nehemia, dass Menschen in dieser Gemeinde von dir kraftvoll zugerüstet und befähigt werden und aktiv mitwirken, dass die Tuer sind, Schaffer sind, die Dinge umsetzen, praktisch genau wie ein Nehemia, dass das Reich Gottes sichtbar Gestalt bekommt. Und danke, Herr, dass du uns unterschiedlich berufst, unterschiedlich begabst, aber auch unterschiedlich führst und leitest. Herr, wir danken dir, dass wir in deinem Reich mitwirken können und dass wir beten dürfen, Herr, dass dein Reich komme, dein Reich komme, dein Reich komme in Kraft, in Vollmacht hier in dieser Stadt, in dieser Gemeinde und dass wir daran teilhaben dürfen. Danke, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist uns kraftvoll befähigst und Jesus, wir wollen dich ehren. Du bist der höchste Generalfeldmarschall in Gottes Reich, den es überhaupt gibt. Und du tust Fürbitte für uns machen, zu Rechten des Vaters. Danke, Herr. Ich warte einfach noch einen Moment, vielleicht gibt der Herr ein paar Eindrücke für die Gemeinde oder für einzelne Personen.